So, einen schönen guten Nachmittag. Ich muss mich jetzt hier einmal noch kurz einrichten. Ist noch nicht ganz optimal für mich. So, auch an der Anzahl der Anwesenden kann man erkennen, dass die Sommerferien angefangen haben. Der Sommer nimmt so seinen Lauf. Der schönste Platz ist doch jetzt im Moment ein Platz am Wasser. Irgendwo im Schatten, gemütlich, am besten den ganzen Tag. Nicht bewegen, kurzer Weg zur Abkühlung und am liebsten netten Leuten einfach mal so die Zeit laufen lassen, entspannt zusammen verbringen. Vielleicht einfach ins Wasser schauen, das ist immer so schön. Passend dazu der heutige Bibelvers. Aus Sprüche 27, Vers 19.
Das ist jetzt hier eigentlich richtig.
Ah ja, doch. Ha, ich hatte da nämlich einen Zahlendreher drin. Wie sich im Wasser das Angesicht spiegelt, so ein Mensch im Herzen des anderen. Wir brauchen ja heute das Wasser nicht, um uns zu spiegeln. Dafür gibt es viel zu viele Spiegel. Die Idee, Wasser als Spiegel zu benutzen, muss also einmal beleuchtet werden. Ebenso die Frage, wie man sich eigentlich in einem Herzen spiegeln kann. Bei mir hat dann auch ganz leise die Frage angeklopft, ob das eigentlich irgendwas mit Spiegelneuronen zu tun hat. Aber bei der weiteren Recherche habe ich da nichts gefunden. Wenn jemand diesen Gedanken verfolgen möchte, fühlt euch frei. Meine nächste Assoziation war dann Narziss, der sich in sein Spiegelbild im Wasser verliebt. Und dann kam aber auch gleich schon die Frage, was hat das eigentlich mit meinem Glauben zu tun? Genau, die Verse in den Sprüchen haben ja jetzt nicht so viel Kontext, sodass die Kontextbeleuchtung erstmal, ich sag mal, wegfällt. Ich habe nichtsdestotrotz Gesamtbibel als Kontext genommen, weil ich finde, sonst braucht er immer irgendwie einen Rahmen, den man nicht verlieren sollte. Wir fangen also eher mit meinen Assoziationen an. Ihr könnt euch aber trotzdem auf eine klassische Dreipunktpflicht freuen. Punkt 1, wann und wie benutzen wir Spiegel? Was muss man dabei beachten? Punkt 2, wann ist die Selbstbetrachtung im Spiegel schädlich? Und Punkt 3, wie können wir uns heute als Glaubende spiegeln und spiegeln lassen? Also, zu 1. Wann und wie benutzen wir Spiegel? Frauen haben in ihrer Handtasche hoffentlich alle einen Spiegel für den schnellen Blick zwischendurch. Ist alles in Ordnung? Stehen irgendwelche Haare ab? Mascara kann ja innerhalb kürzester Zeit fatale Folgen im Gesicht haben. Aber auch sonst. Ein kleiner Kaffeefleck auf dem weißen Hemd? Ganz unerfreulich. Ja, das gilt ja auch im übertragenen Sinn. Wie schnell passieren im Alltag kleine Dinge, die unser Inneres beschmutzen. Dann gibt es aber auch den regelmäßigen und gezielten Blick in den Spiegel, morgens und abends. Einmal checken, wie sieht es denn so aus? Und da schauen wir doch einmal, dass es so grundlegend alles in Ordnung ist. Meine Töchter prüfen, ob neue Pickel entstanden sind und haben dann ein großes Sortiment an Dingen, die vielleicht dagegen helfen. genau. Ab und an, wenn besondere Anlässe anstehen, gibt es auch den ausführlicheren Blick in den Spiegel. Welches Kleidungsstück passt am besten zu uns? Müssen wir eigentlich nochmal zum Friseur? Müssen wir vielleicht zum Arzt? Beides gilt auch für unser Glaubensleben. Ab und an müssen wir mal gucken, wie läuft es denn so? Und gibt es Dinge, die unseren Glauben stören? Und es gibt noch die ganz grundlegende Frage nach unserer Identität. Ich denke mal, wir alle haben schon mal in den Spiegel geschaut und uns gefragt, wer ist das eigentlich, der uns da so anschaut? Und diese Frage gilt auch im Glauben. Wir müssen wissen, wer wir sind. Für uns selbst, aber auch vor Gott. Der Blick in den Spiegel hat ein paar Herausforderungen parat. Die größte Herausforderung ist aus meiner Sicht die Ehrlichkeit. Wir müssen uns dem stellen, was wir da sehen. Wenn wir unsere Nase zu groß finden, wird sich das auch durch langes Starren in den Spiegel nicht verändern. Genau, vielleicht ist es auch eine Haarsträhne, die immer in eine bestimmte Richtung absteht. Es gibt tausend Dinge, die wir quasi täglich da sehen und mit denen wir dann irgendwie umgehen müssen. Es gibt aber auch so viel Gutes, die besondere Augenfarbe, die Sprenkel in der Iris, die so ganz besonders sind oder die Form des Mundes, Lachfältchen, all das Schöne, was uns ausmacht. Wir brauchen den Blick in den Spiegel, um uns selber zu sehen und um uns wahrzunehmen, aber auch, weil es uns handlungsfähig macht. Wenn wir wissen, wie das alles so aussieht, können wir zum Beispiel anhand von Haar- und Augenfarbe die passende Kleidung aussuchen. Eine zweite Herausforderung ist die Tatsache, dass nicht alle Spiegel die Realität spiegeln. Kürzlich war ich in der Stadt unterwegs, bin an einem Spiegel vorbeigekommen und habe mich ehrlich gesagt erschreckt. Ich dachte so, was? Bin ich stehen geblieben und habe festgestellt, dieser Spiegel verzerrt ein bisschen. Ich war dann in dem Moment sehr froh. Das war eine gute Erkenntnis. Aber das muss man wissen. Ne? Also es gibt ja auch diese so Kaufhäuser, wo die Spiegel einen so ein bisschen optimieren in der Verzerrung. Und man muss, wenn man das nicht weiß, kauft man eventuell Kleidungsstücke, die am Ende doch nicht so vorteilhaft aussehen, wie das in dem Moment in der Ankleide ausgesehen hat. Das gilt auch im übertragenen Sinne. Es gibt Menschen, die wollen uns nicht spiegeln, sondern die wollen uns vielleicht beschämen, manipulieren oder projizieren ihre eigenen Themen. Manche wollen uns vielleicht auch schmeicheln und geben uns einfach nur ein Echo dessen, was wir selber gedacht haben. In kurz, der Blick in den Spiegel ist zwar notwendig für die Selbsterkenntnis, aber es gibt ein paar Punkte, die wir beachten müssen und die wir im Blick behalten müssen. Also Gefahren. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Wann ist die Selbstbetrachtung im Spiegel schädlich? Eine Sage berichtet, dass Narziss in eine Quelle geblickt hat und sein Spiegelbild gesehen, ohne das zu verstehen, dass es sich eben nur um sein Spiegelbild handelte. Und dann hat er sich, ohne es zu wissen, in sein eigenes Spiegelbild verliebt. Und an dieser Liebe ist er gestorben. Ein tragisches Beispiel. Wenn man so lange und ausschließlich in den Spiegel schaut, dass man den Rest des Lebens verpasst. Dieses Bild soll uns warnen, nicht vor dem Spiegel hängen zu bleiben, weil uns das davon abhalten kann, unser Leben zu leben. Es warnt uns aber auch davor, alleine in den Spiegel zu schauen. Wäre da noch eine zweite Person gewesen, hätte Narziss vielleicht gemerkt, es gibt ein zweites Spiegelbild, oder die andere Person hätte ihm einfach gesagt, das ist einfach nur dein Spiegelbild, das bist du selbst. So eine einfache Auflösung hätte es geben können. In der letzten Woche war unsere Tochter Letizia bei uns in der Nähe in einer katholischen Kinderwoche. Und das Thema war Mose. Am Freitag gab es einen Abschlussgottesdienst und es gab nochmal so eine Aufführung von Mose Leben. Und da hat mich sehr berührt, dass Mose als junger Mann sehr um seine Identität gekämpft hat. Er war verunsichert, er wusste nicht, wer er ist. Er ist aufgewachsen in einer Mischung zwischen Königshof und einer Sklavenfamilie. Und er hat darum gerungen, wer bin ich, wohin gehöre ich? Und wie tief diese Krise ging, war mir, glaube ich, nie bewusst. Hat dann, also genau wissen es natürlich nicht, aber diese innere Spannung hat möglicherweise auch dazu geführt, dass er einen Aufseher getötet hat. Dann fliehen musste, dann 40 Jahre lang als Hirte der Wüste unterwegs. Eigentlich reichlich Zeit, seine Idee zu klären. Und dann erst hat ihn Gott berufen, das Volk Israel aus Ägypten zu führen. Tatsächlich hat es bei dem Tod lag, er sah sich nach allen um. Er war alleine, es gab niemanden, der ihn spiegeln konnte. Und dann hat er eine gewisse Dummheit begangen. Und später am Busch sagt Mose, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen sollte? Er war sich seiner Identität immer noch nicht sicher. Spannenderweise beantwortet Gott seine Frage gar nicht genau, sondern sagt, ich will mit dir sein. Ich bin, der ich bin. Die Identitätsfrage wird gar nicht in der Introspektion gelöst, sondern durch die Begegnung mit Gott und dessen Gegenwart. Und das, finde ich, ist spannend in der Bibel. Fast immer gibt es aus dieser Begegnung mit Gott, aus dieser Begegnung, in der manchmal auch Namen gegeben werden, zum Beispiel Abraham wird zu Abraham, Simon wird zu Petrus, gibt es einen Auftrag. Die Identität ist eigentlich automatisch mit dem Auftrag verknüpft. Es geht immer nach vorne. In dem Moment, in dem wir uns selbst erkennen, gibt uns Gott auch einen Auftrag. Im Umkehrschluss wird die Spiegelung immer dann ein Problem, wenn sie zum Selbstzweck wird. Und das geschieht am leichtesten, so wie bei Narzissten, wenn wir alleine sind. Und damit kommen wir zu Punkt 3. Wie können wir uns heute Glaubende spiegeln und spiegeln lassen? Lass uns nochmal auf den Satz schauen, wie sich im Wasser das Angesicht spiegelt, so ein Mensch im Herzen des anderen. Genau wird hier im Hebräisch ein Schlussspiel mit benutzt, wie im Wasser Angesicht zu Angesicht, so das Herz des Menschen zum Menschen. Irgendwie hübsch. Was heißt denn eigentlich Herz? Und da muss man wissen, dass die biblische Bedeutung ein bisschen von der jetzt uns geläufigen Bedeutung abweicht. Es geht dabei nicht primär um das Gefühl, sondern das Herz ist das Zentrum des Menschen. Das innere Zentrum, wo Denken, Wollen und Entscheiden zusammenkommen. Also eine ganz intensive persönliche Beziehung, quasi von Zentrum zu Zentrum. Da habe ich dann mal gleich gemerkt, das fordert mich heraus. Kann ich das? Wie viel will ich davon? Mit wem will ich das? Und dann liegt auch gleich der Gedanke nahe, wäre es nicht viel besser, wenn wir uns einfach nur in Jesus spiegeln? Das wäre doch die einzige Lösung, die Liebe in Person. Wir spiegeln uns einfach in Jesus und fertig. Ich will da gar nicht kleinreden. Denn am Ende ist er das Gegenüber, in dem wir uns alleine perfekt spiegeln können, weil er so vollkommen, ja, ich sag mal, im Sinne des Spiegels glatt ist, dass wir uns tatsächlich in dem spiegeln können. Er ist auch der Einzige, der eigentlich weiß, wie wir gedacht sind. Er kennt unsere Identität besser als wir selbst. Wir müssen uns eigentlich nur in spiegeln. Aber warum brauche ich denn dann die anderen Menschen? Und ja, also wenn wir so umgucken, mögen wir uns so gerne, aber naja, manchmal nerven sie auch die anderen, oder? Wenn wir ganz ehrlich sind. Und manchmal gibt es auch die Situationen, wo wir verletzt werden und die wir vielleicht den anderen noch ganz schön lange nachtragen. Sind das jetzt also die richtigen Spiegel, in denen ich mich spiegeln soll, spiegeln will? Mir sind 3 Gründe eingefallen. Der erste Grund ist, das Reich Gottes ist da, aber es ist auch noch nicht ganz perfekt da. Es ist noch nichts, auf das wir fest zugreifen können. Es ist etwas, das entzieht sich unserem festen Zugriff. Es ist da, aber auch noch nicht. Und Jesus ist nicht immer dann, wenn wir eine brennende Frage auf dem Herzen haben, so präsent, dass wir sie ihm persönlich stellen können. Doch, es gibt diese Momente, dann begegnen wir ihm und wir empfangen die Fülle seiner Gegenwart, aber es gibt eben auch die anderen Momente. Tatsächlich sind andere Menschen aber doch verfügbar. Mal in echt, mal am Telefon und auch per WhatsApp. Der zweite Grund ist die Braut. Die Braut in der Bibel ist die Gemeinde. Die Summe aller Gläubigen, die über alle Jahrhunderte und in allen Ländern gelebt haben und die ja dann am Ende der Zeit Christus entgegengeht. Das bedeutet aber, diese Braut muss ja irgendwie einen Zusammenhalt haben. Es geht nicht, dass das irgendwie Einzelpersonen sind, die vielleicht am Ende gar nicht so gut miteinander können. Das muss eine Gruppe sein, die zusammen füreinander einsteht. Und wie können wir dazu werden, wenn nicht durch gegenseitige Anteilnahme und durch gemeinsam standene Abenteuer? Und ein anderer Grund ist eine Herausforderung, die uns eigentlich immer beim Hören auf Gott begegnet. Wie können wir denn unsere Gedanken und Gefühle von dem trennen, was Gott uns sagt? Im Ergebnis vermischt es sich doch immer wieder. Ich habe spannenderweise Also eigentlich nicht KI, wenn ich ganz ehrlich bin, war es die KI, herausgefunden, dass Dietrich Bonhoeffer in seinem Buch Gemeinsames Leben schreibt, der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christuswort des Bruders. Jener ist ungewiss, dieser ist gewiss. Bonhoeffer beschreibt, dass wir anderen Christen brauchen, die uns das Wort sagen, weil wir uns aus uns heraus nicht so helfen können, uns die Wahrheit zu sagen, also uns selber realistisch zu spüren. Meine innere Stimme kann sich mit Anklage, Angst, Täuschung vermischen und das von außen zugesprochene Evangelium entzieht sich dem, wie ich drauf bin. Christus im eigenen Herzen ist schwächer als Christus im Wort Gottes. Bonhoeffer sagt noch, das ist nicht, weil Christus schwächt, sondern weil unser Herz schwach ist. Weil wir uns unsicher sind und unser Herz uns dann vertäuscht und anklagt. Wir brauchen, dass ein Mensch von außen zu uns sagt, du bist von Christus gesucht, getragen und begnadigt. Ich habe dann ordentlicherweise noch zwei Texte aus der Bibel dazu gefunden. Und zwar, der eine steht in Hebräer 10, Vers 24. Und wir wollen uns umeinander kümmern und uns gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten anspornen. Und der zweite in Jakobus 5, Vers 16. Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Die Bibel sagt also, bleibt nicht bei der stillen Selbstprüfung stehen, sondern geht damit nach draußen in Gemeinschaft mit anderen und findet dort Selbsterkenntnis, Heilung und Orientierung. Im Herzen des anderen, also in einer ganz persönlichen Herz-zu-Herz-Begegnung, kann Gott uns zeigen, wie in einem Spiegel, wer wir sind. Und wenn es jetzt um die Bekenntnishunden geht, dann geht es sogar noch weiter. Diese Begegnung spricht Vergebung und Heilung. Das heißt, er fordert mich dazu auf, mich anderen anzuvertrauen mit meinen Schwächen und Fehlern. Auch wenn wir das alle schon hoffentlich erlebt haben, bleibt doch ein gewisser Respekt davor, sich anderen so anzuvertrauen. Ich denke auch wirklich nicht, dass wir uns wahllos anderen Christen anvertrauen sollen. Und ich glaube, dass jeder die Frage für sich selber beantworten muss, wem er sich denn anvertrauen möchte, bei welcher Person er sich so sicher fühlt. Was wir aber beeinflussen können, ist, ob wir selber gute Spiegel sind. Und wir sind nur dann gute Spiegel, wenn Jesus unser Herz prägt. Und wie ist er? Voller Wahrheit und voller Liebe. Also das Spannungsfeld zwischen Ermutigung und auch Ermahnung. Und das müssen wir üben. Und das kann am Ende nur er in uns bewirken. Also die Theorie ist voller hoher Ansprüche. Ich habe dann gedacht, wir wenden uns jetzt mal der Praxis zu und schauen, ob es dann nicht ein bisschen leichter wird, sich das konkret vorzustellen. Was machen wir denn, wenn wir uns sehen? Was machen wir jetzt gleich, wenn wir mit einem Kaffee oder einem Wasser hier draußen stehen? Wir erzählen uns von unserer Woche, von dem, was wir erlebt haben, von dem, was uns umtreibt. Und dann ist es doch ganz unterschiedlich, wie unser Gegenüber darauf reagiert und wie sehr sich das Gegenüber darauf einlässt, was bei uns passiert ist, wie sehr der andere sich zu einem Spiegel macht, der glatt und ruhig ist, der das eigene zurückhält und der sich auf den anderen einlässt. Das ist schon auch ein bisschen anstrengend, aber ich glaube, es lohnt sich. Und es ist so wichtig, diese Perspektive, die andere Menschen haben. Manchmal sind es so kleine Sätze, die uns dann so nach vorne bringen und die uns helfen, eine Situation anders einzuordnen und damit vielleicht einfach auch hinten zu lassen und zu sagen, okay, ist so gelaufen, alles gut. Manchmal brauchen wir auch korrigierende Rückfragen. Aber das alles können wir nur preisgeben, wenn wir uns beim anderen auch sicher und angenommen fühlen. Und wir merken, dass er auch ehrlich und offen ist. Also, wenn wir uns wirklich in seinem Herzen spiegeln dürfen. Es ist ein großes Geschenk, wenn das geht. Und der Bibelvers in Hebräer 10, Vers 24 sagt uns ja auch, an welchem Ergebnis wir das messen können, nämlich wenn wir den anderen zur Liebe und zu guten Taten angespornt haben. Das ist ja immer wichtig bei der Qualität, dass sie messbar ist. Bei uns geht es gerade so ein bisschen drunter und drüber. Wir haben ein Haus gekauft, wir sanieren und es läuft, wie das immer so läuft. Es dauert länger, man findet Sachen heraus, die man gar nicht wissen wollte. Und wir fahren jetzt aber auch nächste Woche in den Urlaub und ich merke so, das war so für mich innerlich eine Deadline, zu der wollte ich bestimmte Sachen erledigt haben. Jetzt mussten wir die Kinder noch verschiffen, die haben noch Sachen gebraucht. Ich bin überhaupt zu dir gekommen, was ich eigentlich machen wollte. Dafür haben wir auch Dinge gefunden, die wir auch noch machen müssen. Und es fühlte sich dazwischendurch an wie so ein Tsunami an Aufgaben, der sich vor mir aufbaut. Und ich habe gemerkt, dass ich irgendwo die Hoffnung aus dem Blick verloren habe. Ich habe mich so desolat gefühlt. Dann kenne ich eine kleine WhatsApp. Ah, hab dich lange nicht gesehen. Wie geht's dir eigentlich? Habe ich mich in einer kurzen Sekunde gegen Danke gut entschieden und habe einmal geschrieben, wie es gerade wirklich aussieht. Und habe dann gar nicht so viel bekommen, sondern, oh Mann, ich bete für dich. Und ich muss ehrlich sagen, auf wundersame Weise habe ich Hoffnung geschöpft, kann auf einmal wieder sehen, was ich doch alles geschafft habe und muss sagen, danke Jesus und danke Susi. Die ist heute nicht da und ist nicht, aber genau, das hat mir total gut getan. Die Ferien sind ja jetzt doch mehr Gelegenheit für zwischenmenschliche Begegnungen. Ich möchte euch ermutigen, zu nutzen, wenn ihr euch mit anderen Leuten trefft, das Spiel einzuüben. Ich habe dazu ein paar konkrete Fragen mitgebracht. Das könnt ihr euch einfach mal überlegen. Gibt es jemanden, dich in dieser Woche wirklich zuhören möchte? Mit wem teile ich ehrlich, wie es mit? Für wen kann ein guter Spiegel sein? Und wen könnte ich um eine ehrliche Rückmeldung bitten? An all die, die jetzt da sind und vielleicht denken, alles easy, bin gar nicht da, im Urlaub, weit weg, keiner kennt mich. Ich glaube, dass auch für Leute, die nicht an Gott glauben, eine wichtige Erfahrung ist, wenn jemand sich ihnen als Spiegel anbietet. Also, es gibt keine Ausreden. Lasst uns Spiegel sein. Ich bete noch mit uns. Lieber Vater, ich bitte dich, dass du uns zu guten Spiegeln machst, in denen die Menschen sich so erkennen können, wie du sie siehst. Und ich danke dir für jeden guten Spiegel, den du uns schon geschenkt hast. Und ich bitte dich um viele gute Begegnungen in der Ferienzeit. Amen.